Stell dir mal folgendes Szenario vor. Du lebst im Krieg. Dein Land, die Stadt, in der du wohnst, wird täglich angegriffen. Um dich herum Kriegslärm und Sirenen. Jeden Tag gibt es neue Gerüchte über den Verlauf der Front und politische Entscheidungen. Seit Wochen hungerst du. Alles dreht sich ums Überleben. Deine Stadt ist unter Beschuss und jeden Abend weißt du nicht, ob das die letzte Nacht ist, die du in deinem Haus verbringen wirst. Dann ist es soweit. Die Regierung kapituliert und versucht, sich ins Ausland abzusetzen. Spätestens jetzt weiß jeder, dass der Krieg verloren ist. Feindliche Truppen rücken vor und nehmen die Stadt ein. Es passieren schreckliche Dinge. Vor deinen Augen wird dein Haus angezündet. Dein Leben und deine Erinnerungen verbrennen. In einer Plastiktüte sammelst du deine letzten Habseligkeiten. Du wirst gezwungen, deine Heimat zu verlassen. Auf der Wanderung wirst du von deiner Familie getrennt. Nach Tagen erreichst du einen fremden Ort und du weißt nicht, wie es dort weitergeht. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ob ihr einen Bezug herstellen könnt. Vielleicht habt ihr solche Berichte, solche Geschichten gehört, auch in letzter Zeit von Flüchtlingen aus der Ukraine. Es gibt insgesamt 90 Millionen Menschen im Jahr 2021, sagt die UN, die als Flüchtlinge leben, für die dieses Szenario eine oder ein ähnliches eine Realität ist. Und jetzt der Bezug, den ich jetzt heute herstellen möchte, ist: Das Volk Israel, dieser Vers, den wir als Thema haben, sucht der Stadt Bestes, der ist genau in so ein Szenario reingesprochen worden. Das war genau die Realität des Volkes Israel, damals im Alten Testament vor 2600 Jahren, in die Jeremia jetzt reinredet. Die waren aus ihrem Land herausgerissen worden und es war nicht nur eine materielle Niederlage, ja, einen Verlust des eigenen Wohlstands, sondern es war auch eine spirituelle, eine geistliche Niederlage, weil dieses Land, was sie hatten, das war so eng verbunden mit Gottes Gegenwart. Der Tempel wurde ausgeraubt. Ja, und die Frage kam auf: Wo ist jetzt eigentlich in all dem, wo ist denn jetzt Gott? Und das Thema, was bei mir angekommen ist vor einigen Wochen, war DNA-Gemeinde, ja? Und die Frage ist, vielleicht können wir mal eine Folie weitermachen: Wer bin ich denn eigentlich noch in so einer Krise? Wer bin ich da noch? Was nehme ich mit? Außer meiner Plastiktüte vielleicht. Und was habe ich vielleicht sogar in so einer Situation auch noch zu geben? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich diesen Text gelesen habe. Und ich würde gerne zwei Gedanken heute mit euch teilen, die uns vielleicht auch helfen können, mehr herauszufinden, wer wir sind und was unsere DNA ist, als Menschen und als Christen. Okay, Jeremia, der gibt den Leuten, also der schreibt diesen Brief aus Jerusalem, er war dann noch irgendwie geblieben, an diese Leute, die vertrieben wurden in ein ganz fremdes Land, nach Babylon. Und das muss man sich jetzt so vorstellen: Es gab unter diesen Vertriebenen gab es zwei Lager. Ja? Die einen waren eher konservativer, die haben gesagt: Gott, der hat uns ja auf jeden Fall nicht vergessen. Der wird jetzt irgendein Wunder tun und in ein paar Monaten kommen wir zurück. Weil wir haben auch dieses Land bekommen und das kann sich ja nicht verändern. Und dann gab es das Lager, das war mehr das Lager von Jeremia. Das war mehr so ein bisschen progressiv und die haben gesagt: Die Situation hat sich verändert. Gott hat uns nicht vergessen, aber wir werden hier bleiben. Das wird dauern. Gott wird uns vielleicht irgendwann mal zurückführen. Das ist das Versprechen. Aber 70 Jahre werden wir auf jeden Fall in diesem Land bleiben. Das heißt, die meisten von uns werden auch hier sterben. Und dann sagt Jeremia den Leuten: Deswegen gilt es jetzt darum, übrigens, das steht bevor, es heißt, sucht der Stadt Bestes, gibt Jeremia eine Reihe von Anweisungen, was die Leute tun können, um mit dieser Situation klarzukommen. Und das erste ist: Baut Häuser. Ich bin kein Hausbesitzer, aber für all diejenigen, die ein Haus besitzen, gekauft oder gebaut haben, wenn man ein Haus baut, stelle ich mir das so vor, dann habe ich eine Perspektive. Ja, ich gestalte das, ich gestalte vielleicht das Drumherum, den Garten. Das ist nicht, also in den Philippinen vielleicht für 3 Jahre, aber hier in Deutschland eher für 20, 30, 50 Jahre plane ich nach vorne. Und ich sage damit auch, das ist auch ein Statement zu sagen, hier bin ich jetzt. Das ist, hier bin ich jetzt präsent. Das ist der Raum, in dem ich lebe und in dem ich sein möchte. Das ist das Erste, was Jeremia ihnen sagt. Und das Zweite ist, da habe ich ein bisschen mehr Erfahrung, legt einen Garten an. Ja, warum sagt Jeremia ihnen, legt einen Garten an? Einmal natürlich, damit die Leute sich selber versorgen können. Aber wenn man einen Garten plant, ist es eigentlich ähnlich wie beim Haus, wenn ich einen Baum pflanze in den Philippinen. Also ich habe, das hat, glaube ich, bei meiner Papaya 4 Jahre gedauert, bis sie die ersten Früchte hat. Das war aber sehr schnell. Und dann so richtige Bäume, ja, in Deutschland so ein Apfelbaum, ich weiß es nicht, der braucht vielleicht 15, 20 Jahre, bis der Frucht bringt. Also ich baue, wenn ich einen Garten anlege, baue ich eine zeitliche Perspektive auf. Ich plane nicht nur die nächste Saison, sondern vielleicht auch das alles, was darüber hinauskommt. Und für die Israeliten hieß es ja auch noch, die waren jetzt an einem anderen Ort. Das heißt, sie mussten sich auch ein bisschen an den Kontext gewöhnen. Vielleicht waren die Regen-Trockenzeiten dort anders. Also ich passe mich auf irgendeine Weise an. Und einen dritten Punkt, den Jeremia nennt, ist, gründet Familie, bekommt Kinder. Und mir geht es zumindest so, es gibt noch so ein paar Orte, an die kann ich mich genau erinnern. Ein paar Situationen in meinem Leben, an die ich genau weiß, das ist da passiert. Ja, der Ort, wo ich Ruth einen Heiratsantrag gemacht habe. Der Moment und der Platz, in dem ich war, als Ruth mir gesagt hat, dass sie schwanger ist. Und ein Raum oder so dieses Beziehung bauen, schafft auch immer eine Verbindung. Das heißt, ich baue eine Verbindung zu einem Ort, zu einer Situation, vielleicht auch zu Menschen, mit denen ich das erlebt habe, um mich herum auf. Und warum sagt Jeremia das? Für mich klingt aus dieser Anweisung heraus, dass Jeremia ihnen sagt, bevor ihr eurer Stadt Bestes suchen wollt und sollt, müsst ihr erstmal Teil davon werden. Ihr müsst irgendwie dort ankommen. Ihr müsst einen Platz und in irgendeiner Weise auch eine Identifikation damit haben. Und jetzt ist ja das Spannende, dass es eine komplett fremde Kultur war, mit Leuten um sie herum, die auch einen komplett anderen Glauben hatten. Also es geht nicht darum, unbedingt Dinge zu vermischen, aber auf irgendeine Weise sich mit diesem Umfeld zu identifizieren. Und jetzt leben wir ja nicht mehr so stark als Christen, auch mit dem ersten Teil der Bibel, der ist auch wichtig. Aber ich würde jetzt gerne nochmal mit uns in das Neue Testament, in den zweiten Teil reinschauen und fragen, wie hat Jesus das denn eigentlich gemacht? Wie ist Jesus denn, der kam ja auch auf die Erde hier als Mensch, wie ist der denn eigentlich Teil von dieser neuen Umgebung geworden, in die er reinkam? Wie hat er das gemacht? Und da gibt es so ein paar spannende Sachen, finde ich, die mir eingefallen sind, als ich darüber nachgedacht habe. Das heißt an einer Stelle, Jesus zeltete unter uns. Ja, also Jesus war... Der ist nicht nur so helikoptermäßig hier auf die Erde gekommen und dann wieder weggeflogen. Der hat hier sein Zelt aufgeschlagen. Ja, der war bei uns und der hat gesagt, ich möchte mit euch leben und euch darüber auch was transportieren von dem, wie Gott ist. Jesus hatte übrigens auch einige einsame Momente. Ja? Er hat sich immer wieder auch so ein Stück weit wie so ein Fremdkörper gefühlt. Zum Beispiel im Garten Gethsemane hat er gebetet, seine besten Freunde nicht. Die haben geschlafen und die haben gar nicht mitbekommen, wie es ihm eigentlich gerade geht. Und er ist aber trotzdem geblieben, ja. Jesus hat sich dazu entschieden, das auszuhalten und dabei zu bleiben. Und das ist auch ein Stück davon, Teil zu werden, diese Entscheidung zu treffen, ich möchte Teil von meinem Umfeld sein. Und Jesus hatte auch eine zeitliche Perspektive für seine Mission. Ja, der ist ja nicht aus der Krippe gefallen und hat gleich angefangen zu predigen, sondern es gab immer wieder Momente, zum Beispiel seine Taufe, wo Gott gesagt hat, oder es bestätigt hat und gesagt hat, das ist jetzt jemand, dem solltet ihr mal zuhören. Und dann war seine Mission aber irgendwann auch zu Ende. Ja, Jesus ist gestorben, auferstanden, in den Himmel aufgefahren und er hatte seine Mission accomplished, aber trotzdem ging ja Gottes Mission immer noch weiter. Also Jesus war ein total wichtiger, vielleicht der wichtigste Teil in der Mission Gottes, aber er war nicht der Einzige. Danach kamen noch Petrus, Paulus, die haben das Evangelium noch an ganz andere Enden der Welt getragen. Also Jesus hatte auch eine Perspektive, wo sein Ministry anfängt und wo er aufhört. Und Jesus war, ich habe es mal brutal sozial genannt, Jesus hatte eigentlich ständig Menschen um sich herum. Also er hat Beziehungen gebaut zu ganz unterschiedlichen Menschen, auch aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten. Er wusste, dass er was zu geben hatte, er brauchte diese Menschen aber auch, ja. Beispielsweise seine Jünger, die das, was er gelehrt hat, dann auch weitergegeben haben. Und er hatte auch Leute, die ihm vielleicht am Ende nicht viel gebracht haben, weil sie ihn verraten haben oder weil sie ihm untreu geworden sind. Okay, das ist einfach jetzt mal so ein so eine Dusche von dem, was ich finde, was ganz tief auch in diesem Text drinsteckt. Und ich fände es schön, wenn wir das jetzt mal auf uns anwenden dürfen. Und ich habe euch zwei Fragen mitgebracht auf der nächsten Folie, die wir uns einfach mal stellen können. Ich erkläre noch ein paar Sachen dazu. Ja? Die erste Frage ist, was ist dein, ich habe das mal soziales Ökosystem genannt. Ja? Also ein Ort, wo du dazugehörst, freiwillig vielleicht, wie Jesus, der sich das ausgesucht hat, aber vielleicht auch unfreiwillig, wie das Volk Israel. Und zwar ein Ort, wo Menschen sind, die vielleicht nicht die gleichen Werte, den gleichen Hintergrund haben wie du. Ja, wie beim Volk Israel. Die waren in einem komplett fremden Setting drin. Und man könnte vielleicht sagen, in unserer Zeit ein säkularer Ort. Also quasi was nicht Kirche ist und vielleicht auch was nicht deine Familie ist. Überleg mal, was ist so dein soziales Ökosystem, wo du irgendwie Teil von bist oder von sein möchtest? Ja, also ich gebe mal ein paar Tipps. Es könnte ein Ehrenamt sein, es kann vielleicht dein Ausbildungskontext in der Schule, im Studium sein, es könnte dein Job sein, vielleicht auch die Nachbarschaft. Versuch einfach mal so zu überlegen, was schwingt da so bei dir mit, wenn du daran denkst, an dein soziales Ökosystem. Kannst auch mal die Augen zumachen, mal dir einfach mal so den Raum vielleicht, die Menschen, die Szene mal vorstellen, in der du so vielleicht tagtäglich oder einmal in der Woche dich aufhältst. Habt ihr was gefunden? Ja? Okay. Und jetzt gucken wir mal auf die zweite Frage. Und zwar geht es ja um das Thema, oder der erste Punkt ist, Teil von etwas zu sein. Und jetzt ist die Frage auf so einer Skala, ja, wenn das hier vielleicht ist, eigentlich interessiert, ich bin da zwar, aber eigentlich interessiert mich gar nicht, was da passiert. Die Menschen interessieren mich nicht, ich muss da irgendwie sein, aber eigentlich ist es mir egal. Dann bist du vielleicht hier auf der Seite von der Skala, ja? Also hier wäre so der Nullpunkt. Und dann gibt es die andere Seite, wo du sagen würdest, in diesem Ökosystem, das ist mein absolutes Herzblut, mein absolutes Leidenschaftsprojekt. Ich habe das vielleicht gegründet. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als hier zu sein, hier teilzuwerden, hier mich zu engagieren. Ja? Ja, ihr dürft euch auch gerne andersrum denken. Die Idee ist, positioniert euch einfach mal so gedanklich. Also hier ist 0, ja? Machen wir es andersrum. Und hier ist 10. Positioniert euch mal so gedanklich irgendwo dazwischen. Wie stark bist du Teil von deinem sozialen Ökosystem? Okay, ich hoffe, ihr habt irgendwo einen Platz gefunden auf der Skala. Und vielleicht einfach so ein paar Fragen, die ihr nochmal so mitnehmen könnt, was das angeht. Vielleicht hat es euch überrascht, dass ihr total weit links wart oder total weit rechts. Aber so die Frage, was hindert dich denn vielleicht daran, mehr Teil von diesem Ökosystem zu werden? Also es geht gar nicht darum, das ist jetzt gut oder schlecht zu bewerten, aber die Frage ist, wo stehst du und was hindert dich vielleicht, wo denkst du, das nervt mich eigentlich? So irgendwelche Gefühle, Gedanken, eigentlich, dass ich die Prioritäten doch gar nicht so richtig setze, wie ich das gerne würde. Einerseits, ja, was hindert und was waren vielleicht auch so Schlüsselmomente, wenn du mal auf den Bibeltext guckst oder auf das Leben von Jesus, wo du gemerkt hast, bei mir war es eigentlich auch genauso. Das hat mir geholfen, mehr Teil davon zu werden. Vielleicht ist es das Aushalten, ja, oder vielleicht ist es auch zu sagen, okay, ich habe jetzt hier nur eine begrenzte Zeit, ich möchte mich hier einbringen, weil irgendwann ist diese Zeit auch vorbei. Ja, was waren so Schlüsselgedanken, Schlüsselmomente, die dir geholfen haben, Teil von diesem System, von deinem Ökosystem zu werden. Mal einfach kurz das mal so sacken lassen, kurz nochmal so darüber nachzudenken, was waren Schlüsselmomente oder was hat dich vielleicht auch oder behindert dich auch? Okay, ich habe diesen Teil, wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, ja, auf unser soziales Ökosystem. Ich habe den Teil jetzt bewusst vorgeschoben, weil das ist das, was Jeremia den Israeliten als erstes sagt. Er sagt ihnen, werdet Teil von etwas und dann sagt er ihnen als zweites, sucht der Stadt Bestes. Die Elberfelder hat es besser übersetzt, sie hat gesagt, sucht den Frieden der Stadt. Weil eigentlich ist das Wort, was dort steht, gar nicht das Gute, sondern das Wort Shalom. hat vielleicht der ein oder andere Bibelexperte schon mal gehört, aber Shalom ist im Alten Testament so ein Überbegriff, also so ein ganz, ganz wichtiger Wert. Und meistens wird es im Deutschen mit Friede übersetzt. Und Friede trifft aber das Wort Shalom eigentlich nur so halb. Also wir sollen den Frieden suchen, wir sollen den Shalom suchen. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt, was steckt eigentlich noch in diesem Begriff Shalom drin? Was steckt da noch hinter, außer Friede? Weil das ist so eine sehr einspurige Übersetzung. Und vielleicht können wir noch mal einmal weitergehen. Ich habe euch jetzt mal eine Wortwolke mitgebracht, ja, von möglichen Bedeutungsebenen, Übersetzungen für das Wort Shalom. Ja? Also es kann ein Zustand sein, wo ich gar keine unerfüllten Wünsche mehr habe. Wo irgendwie alles in Balance ist. Sicherheit, Ruhe, ja, also auch so eine gesundheitliche Gesundheit ist dabei, ja, Heil, Wohlfahrt, also eine innerliche und eine körperliche, eine emotionale Gesundheit in irgendeiner Weise. Heil, ja, auch die geistliche Seite, dass ich mit Gott im Reinen bin. Ganzheit, ja, also gerade aus den Philippinen kommt. Alles hängt irgendwie immer mit allem zusammen. Ja, also es ist so eine ganzheitliche Idee von Harmonie und Unversehrtheit. Also ihr merkt vielleicht, ähnlich wie ich, das ist ein total umfassender Begriff, ein umfassendes Gefühl, ein umfassendes Konzept, dieses Shalom-Konzept. Und wenn du jetzt so auf diese Wolke, auf diese Wortwolke mal drauf guckst, dann wäre jetzt so die Frage, was springt dich an? Was ist vielleicht irgendwie, wo kommst du in Resonanz mit? Vielleicht ein oder zwei Worte. Genau, alles klar. Dann springen wir jetzt ein bisschen weiter. Also dieser Wert, also Jeremia sagt ihn, suchet den Shalom der Stadt, suchet den Frieden der Stadt. Im Prinzip sagt Jeremia, bringt Gott diesen Wert, ja, den ich euch im Alten Testament gebe, ja, der so wichtig ist, bringt den mit in euren neuen Kontext. Tragt Gott in diesen neuen Kontext, über diesen Wert, den ihr mitnehmt. Und ich würde gerne jetzt auch nochmal zu Jesus springen, weil Jesus ist so der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Und auf der nächsten Folie habe ich euch mal zwei Leute mitgebracht. Die haben beide in Indien gelebt. Der eine, der war US-amerikanischer Missionar, und den anderen kennen wir vielleicht, Mahatma Gandhi, der ein Freiheitskämpfer war für das indische Volk. Und die haben beide in einer Zeit gelebt, in der Indien noch besetzt war von den Briten. Und das Problem, was der Stanley Jones hatte, war, er war Missionar. Aber für die Inder war es so, die Engländer, also die Briten, kamen in das Land als Besatzer, und es kamen Missionare in das Land, die waren auch Briten, die wollten aber Jesus bringen. Und für die Inder war immer die Frage, eigentlich wollen wir Jesus, aber wir wollen nicht diese Besatzungsmacht, wir wollen nicht diese fremde Kultur, weil wir sind Inder. Und in diesem Zwiespalt, gerade in dieser Unabhängigkeitszeit rund um die 40er, 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, stand auch der Stanley Jones, weil er gesagt hat, ich möchte Jesus bringen, aber ich möchte nicht meine Kultur bringen. Ich möchte Jesus so bringen, dass die Inder das verstehen. Und er hat dann irgendwann mal Gandhi gefragt, was können wir als Christen eigentlich tun, damit ihr als Inder uns auch so wahrnehmen, wie wir sein wollen, nämlich als Menschen, die Jesus nachfolgen. Und Gandhi, der war ja auch ein sehr kluger Mensch, er hat ihm vier Dinge genannt, die ich uns einfach mal so mitgeben würde. Vielleicht können wir dafür nochmal auf die nächste Folie gehen. Er hat ihm vier Punkte gesagt. Er hat erstens gesagt, ich würde von euch erwarten, dass ihr so lebt und so seid wie Jesus, weil ihr nennt euch ja Christen und ihr folgt ihm nach. Ein zweites war, dass er gesagt hat, ich würde von euch erwarten, dass ihr eure Botschaft, die ihr habt, nicht irgendwie abschwächt. Also die darf ruhig auch ein bisschen edgy sein. Die muss nicht irgendwie ganz rundgelutscht sein, nur damit es halt irgendwie passt, sondern sagt doch das. Sagt doch ehrlich das, was ihr glaubt und was ihr von Jesus verstanden habt. Und dann hat er gesagt, ich würde von euch erwarten, dass ihr den Menschen um euch herum mit Liebe begegnet. Weil das war so das Hauptthema von Jesus. Das war so der Wert, den Jesus gelebt hat. Und als letztes hat er gesagt, ich würde auch von euch erwarten, dass ihr respektvoll mit anderen mit Menschen, die einen anderen Hintergrund haben, umgeht. Und dafür muss man wissen, in Indien in der Zeit, Pakistan gehörte auch noch dazu, gab es Hindus, es gab Moslems und es gab Christen. Ja, das war ein multireligiöses Land. Und Gandhi hat gesagt, sei radikal, also sei überzeugt von dem, was du, seid überzeugt, radikal überzeugt von dem, was ihr glaubt. Aber bitte versucht doch auch mal die Perspektive zu verstehen von den Menschen, die das vielleicht nicht glauben. Und versucht auch mal das Gute, ja, und die guten Ansätze in anderen Religionen zu wertschätzen. Also Gandhi ist jetzt nicht Jesus, ja, das ist uns hoffentlich allen klar, aber vielleicht hilft uns das so ein bisschen mal zu verstehen, für welche Werte wir als Christen vielleicht gesehen werden oder vielleicht auch nicht gesehen werden und mal die Frage zu stellen, wofür wollen wir denn eigentlich bekannt sein als Christen? Wofür wollen wir denn wahrgenommen werden? In der Situation war es scheinbar nicht so, dass die Christen den Standard für Liebe gesetzt haben. Und ich fand das gerade in dem Zeugnis, was wir eben gesehen haben, ich glaube, das war der Anton, fand ich das total schön, weil er das ja genauso formuliert hat. Er hat gesagt, ich hatte eigentlich keine Ahnung von Gott, ich komme auf dieses Camp. Und ich habe aber irgendwie gemerkt, dass da Liebe ist, dass da Gott ist. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich mich auch dafür geöffnet habe. Ja? Und wie wäre das denn, wenn wir als Christen genau das auch ausstrahlen würden und ausleben würden, dass die Leute merken, da ist irgendwie was anders und das zieht mich an. Und dann auch offen sind für die Botschaft, die wir vielleicht für sie haben. Okay, und jetzt ist die Frage, wie mache ich das denn praktisch? Also vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht denkt ihr so dieses Shalom-Thema, das möchte ich irgendwie mitnehmen, das möchte ich auch in mein Umfeld, in meine Stadt, ja, in mein soziales Ökosystem möchte ich das transportieren. Oder vielleicht ist es ein anderer Wert, wo du sagst, das fasziniert mich an Jesus, das möchte ich irgendwie da mitnehmen, das möchte ich mit reinbringen in mein Umfeld. Und für mich persönlich ist auch das, wenn wir in diesem sozialen Ökosystem, in dem wir sind, leben, ist immer auch, dass wir da immer auch unseren Glauben, dass wir immer Gott damit reintransportieren. Ja, das ist so, auch so ein biblischer Gedanke. Timotheus schreibt das beispielsweise in seinem Brief, dass er sagt, ich ermahne euch, dass ihr vor allen Dingen bittet und betet für alle Menschen und auch für die Könige und Obrigen. Ja, also das heißt, der Gedanke ist, wir bringen das, was Gott ist, was er hat für uns, das bringen wir auch in unseren Kontext mit rein. Und ich habe euch jetzt mal einen ganz weltlichen Autor mitgebracht, der heißt Stephen Covey, hat ein Buch geschrieben, Der achte Weg, was sehr empfehlenswert ist. Und er beschreibt so ein bisschen, wie kann man das denn machen? Also was sind denn so Möglichkeiten, dass ich die Werte, die Haltung, die ich habe, in meinen Kontext transportiere? Ja, und für uns als Christen dann auch noch ergänzend, dass wir Gott damit reinbringen. Und er hat so eine Stufe, so eine Treppe aufgemalt mit 4 Stufen und sagt, wenn wir uns auf dieser Stufe bewegen, dann können wir unser Umfeld positiv beeinflussen. Dann können wir da was reinbringen. Ja? Und das Erste ist, ich kann einfach warten, bis mir jemand eine Anweisung gibt. Ja? Dann habe ich eine Möglichkeit, wenn ich die Anweisung bekomme, habe ich eine Möglichkeit, das zu tun oder das irgendwie etwas zu gestalten in meinem Umfeld. Und ich finde das ganz interessant, weil als ich das so gelesen habe, habe ich so ein bisschen gelächelt. Aber auf den zweiten Blick, wenn man mal so darüber nachdenkt, ja, auch das mal auf unseren geistlichen Kontext bezieht, es kommt auch in der Bibel ganz oft vor, das Motiv, dass ich auf Gott warte. Ja, dass es noch nicht das richtige Timing ist, dass ich vielleicht David, ja, der eigentlich König werden sollte, aber warten musste, bis Gott ihm diese Stelle, diese Position gibt. Das ist das Erste. Also warten in meinem Umfeld, bis ich eine Möglichkeit habe, aber auch warten, bis Gott das richtige Timing gibt. So ein zweiter Step wäre jetzt, ich kann in meinem Umfeld einfach mal eine Frage stellen. Ich kann mal fragen, warum machen wir das eigentlich? Ich könnte als Petrusgemeinde, könntet ihr, ich leider nicht, weil ich in den Philippinen bin, könntet ihr zur Stadt gehen und mal fragen, wie können wir euch eigentlich unterstützen? Und wirklich mal auf eine Antwort warten. Es könnte aber gefährlich sein, weil vielleicht sagt die Stadt, wenn ihr uns wirklich unterstützen wollt, müsstet ihr vielleicht diese oder jene Ressource ganz anders einsetzen. Könnte passieren. Ich weiß es nicht. Vielleicht sagen sie auch was anderes. Aber die Idee ist, mal eine Frage zu stellen und vielleicht auch Dinge mal in Frage zu stellen. Und übrigens kommt es auch häufig in der Bibel vor, dass Leute Gott eine Frage stellen. Ihn zum Beispiel fragen, warum, Jesus fragt Gott, ja, warum hast du mich verlassen? Oder in dem Psalm finden wir es ganz oft, dass Menschen fragen Gott, wo bist du denn, Gott? Ich erlebe dich nicht mehr, ich spüre dich nicht mehr, wo bist du? Ja, also auf unseren Kontext bezogen, auf Gott bezogen, eine Frage stellen. Das nächste wäre, ich kann einen Vorschlag machen. Und wenn wir die Bergpredigt beispielsweise reden und Jesus betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ja, dann ist das ja auch so eine Art Vorschlag, so eine Art Wunsch, dass etwas passiert. Und auch bei David oder in verschiedenen Kontexten der Bibel fragen Leute Gott doch immer wieder, kann ich, soll ich das machen? Ja, das wäre so der nächste Step, zu sagen, ich mache einen Vorschlag. Ich mache einen Vorschlag an Gott und höre, oder ich mache einen Vorschlag an mein Umfeld. Und noch einer obendrauf wäre, ich kann Dinge einfach machen. Ja, also vielleicht kennt der ein oder andere die Geschichte von Gideon. Es war so ein junger Mann im Alten Testament, der hat in seiner Stadt einfach mal so ein Götzenbild zerstört, was alle Leute verehrt haben. So, und er wusste nicht, was danach passiert. Er hat es aber einfach gemacht, weil er von Gott das Wort, den Eindruck bekommen hat, er soll das tun. Und wie wäre das, wenn wir im Machen, ja, so Gewohnheiten entwickeln, in denen wir genau das transportieren, in denen wir Gott repräsentieren mit dem, was wir tun, indem wir den Shalom zum Beispiel repräsentieren, indem wir Liebe repräsentieren, indem wir irgendwie so leben und so sind wie Jesus. Weil dann passiert nämlich etwas, und das sehen wir hoffentlich jetzt auf dem nächsten Klick, dann wächst nämlich Vertrauen. Ja, also wir wachsen im Vertrauen auf Gott, weil wir merken, das ist wirklich gut, das ist wirklich richtig, was wir tun. Und es wächst auch Vertrauen zu den Leuten um uns herum, weil die merken, dass wir mit einer offenen Haltung, mit einer Klarheit auch in so Situationen reingehen und sagen, ich tue jetzt das, weil ich für Liebe stehe. Ich konfrontiere dich jetzt, weil mir etwas an dir gelegen ist. Oder. Genau, und jetzt wäre nochmal so die Frage, abschließend, wenn du jetzt nochmal so an dein soziales Ökosystem denkst von eben, vielleicht kannst du mal überlegen, wo stehst du denn so auf der Leiter? Was wäre denn so ein möglicher nächster Schritt, wo du sagst, das könnte ich eigentlich tun, um mehr von Gott, mehr von dem, was ich von ihm verstanden habe, in mein Umfeld zu bringen? Okay, ist vielleicht auch eine Frage, die man jetzt nicht in 30 Sekunden beantworten kann, das ist mir bewusst. Aber mir wäre es wichtig, dass wir das irgendwie mitnehmen. Ja, dass wir Gott repräsentieren in den Kontexten, in denen wir drin sind, und dass sich dort Möglichkeiten geben, wie wir Vertrauen zu Gott, ja, unseren Glauben, und auch zu anderen Menschen aufbauen können. Genau, jetzt darf die Band schon mal so langsam nach vorne kommen. Ich nähere mich der halben Stunde an und will euch nicht weiter hier volltexten. Und vielleicht kannst du es einfach aber während die Band kommt schon mal so Revue passieren lassen, was wir heute so durchdacht und gehört haben, einfach zu deinem sozialen Ökosystem, wo du da stehst. Ja, was bedeutet es für dich, da Teil zu werden, Teil zu sein? Was hilft dir dabei? Was hindert dich? Und in einem zweiten Schritt dann auch zu überlegen, was möchtest du eigentlich, wovon möchtest du bekannt sein in diesem Umfeld? Wie gelingt das vielleicht schon? Vielleicht kriegst du ja auch schon Feedback von Leuten, die sagen, oh, das ist wirklich was anders bei dir, das fasziniert mich. Und wenn nicht, einfach zu fragen, wie kann ich das vielleicht noch mehr transportieren, diese Haltung, oder vielleicht auch noch mehr entwickeln, diese Haltung, die ich von Gott bekomme. Ja? Also alles ohne einen großen Druck, sondern mehr mit dem Wunsch, dass das zum Ausdruck kommt, was Gott ja sowieso schon in uns hineingelegt hat, durch den Heiligen Geist. So viel von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören.